So, ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum großen zweiten Teil unserer Lehrveranstaltung Internet Economics. Und womit wir heute starten werden, ist mit dem großen Bereich die Softwareindustrie. Ja, ich denke, ich steige gleich mal ein, indem ich Ihnen hier sage, womit wir uns heute beschäftigen werden. Wir werden uns heute ganz kurz über die Anfänge der Softwareindustrie unterhalten, also wie das praktisch losging. Wir werden einige Typen von Softwareunternehmen kennenlernen, sowie die ökonomischen Prinzipien der Softwareindustrie. Und die Gliederung ist dann so praktisch, sieht so aus, dass wir dann darauf aufbauend, so auf diesen Basics der Softwareindustrie, dann so ableiten und sagen, okay, was sind denn nun eigentlich die richtigen Geschäftsmodelle und Strategien für Softwareanbieter, und auch damit werden wir heute dann schon beginnen. Ja, das, was wir jetzt hier behandeln in diesem großen Block unserer Veranstaltung, finden Sie im Wesentlichen auch im Rahmen dieses Buches hier. Ich hatte ja bereits darauf hingewiesen, ich würde es Ihnen, obwohl ich der erste Autor bin, nicht empfehlen, es jetzt zu kaufen, weil wir die zweite Auflage vor einer Woche ungefähr beim Verlag abgegeben haben. Das wird dann so im Bereich Januar, Februar dann auf den Markt kommen. Dann gibt es zusätzlich auch noch eine englische Version von dem Buch. Aber wir werden es natürlich so machen, wenn jetzt hier explizit Teile angesprochen werden, die nur in der zweiten Auflage drin sind und noch nicht in der ersten, dann werden wir dann einen Weg finden, dass Sie diese Informationen dann auch bekommen, hier im Rahmen der Veranstaltung, Übung oder auch das eine oder andere Paperware als Ausdruck. Kriegen wir hin. Ja, Anfänge der Softwareindustrie, sagt man so häufig, es ging faktisch so in den 50er Jahren vielleicht los. Es sah allerdings so aus, dass da Software eher so integraler Bestandteil von irgendwelchen physischen Produkten war. Das würde man in der heutigen Zeit, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber so gefühlsmäßig, so auch als Embedded System vielleicht bezeichnen. Das ging dann faktisch so los, und der Schritt praktisch so zum getrennten Ausweis von Software, da gab es ein Jahr, das war 69 oder 70, das weiß ich nicht mehr genau, da hat also das amerikanische Justizministerium von IBM verlangt, dass sie zukünftig auf Rechnungen Hardware und Software entsprechend getrennt ausweisen. Und das könnte man so als einen Meilenstein sehen, der praktisch sowas hervorgerufen hat, wie dass man sagen würde, ja, die Softwareindustrie ist eigentlich eine eigene Branche. Ja, und dann wurden auch die ersten Softwareunternehmen gegründet. Und so die ersten Softwareunternehmen, die dann gegründet worden sind, so um 70er Jahre vielleicht anfangs, das waren dann überwiegend erstmal Individualsoftwareanbieter. Ja. So ging das dann faktisch los. Und dann natürlich auch in den 70er Jahren das heute aus meiner Sicht größte Softwareunternehmen der Welt. Warum ich so sage, aus meiner Sicht, wenn wir daher noch sehen, wir werden uns ein paar Statistiken anschauen, ist Microsoft, die so in den 70er Jahren gegründet sind, von Bill Gates, der ist heute noch sehr bekannt, Paul Allen ist nicht mehr so bekannt, der ist dann irgendwann ausgeschieden. Und wie Sie vielleicht wissen, hat Microsoft zunächst mal angefangen, Programmiersprachen zu entwickeln, also entsprechend Compiler für solche Programmiersprachen zu entwickeln. Das war mit Sicherheit Basic. Ansonsten würde ich vermuten, dass sie auch was im Bereich Pascal und Cobol gemacht haben an Compilern. Würde ich jetzt aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Basic wissen wir natürlich alle, dass das zum großen Teil auf Microsoft zurückgeht. Dann, auch das denke ich, ist bekannt, ging es dann weiter, dass sie in der Kooperation mit IBM das Betriebssystem MS-DOS letztlich entwickelt haben. Und aber schon da hat dann Bill Gates gesagt, er wolle im Grunde genommen, hätte er vor, darüber hinaus, also praktisch ein ganzes Paket, ein ganzes Bündel anzubieten, wollte es also nicht bei dieser systemnahen Software à la Compiler, à la Betriebssysteme belassen, sondern hat auch da schon gesagt, er möchte PC-Software aus einer Hand anbieten. Und das bedeutet dann nichts anderes, als dass er gesagt hat, er will auch auf die Anwendungsebene gehen. Und die Erfolgsgeschichte kennen Sie ja alle mit Word, mit Excel, mit Access, mit PowerPoint. Das ist ja alles ein Bereich, der sehr, sehr Microsoft dominiert ist. Und eigentlich können wir schon so, ja, wenn wir uns diese Geschichte so anschauen, können wir auch gleich so ein ökonomisches Prinzip der Softwareindustrie damit auch schon mal fast erfassen, nämlich, dass es sich da häufig um Winner-Takes-it-all-Märkte handelt. Ne? Haben das in der Veranstaltung E-Business, Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, hatten wir schon den Bereich Netzeffekte, Winner-Takes-it-all-Märkte. Hier können Sie sich das sehr gut anschauen, beispielsweise am Bereich Tabellenkalkulation. Da gab es ja früher mal tatsächlich mehrere Anbieter, also Lotus 1, 2, 3, ich weiß gar nicht, ob Sie das noch kennen, war ein Produkt, was im Markt war, das ist letztlich von Microsoft Excel dann letztendlich komplett abgelöst worden. Auch im Bereich Textverarbeitung war es so, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen, wahrscheinlich nicht mehr eher, WordPerfect war so ein Produkt, ja, da nickt einer noch. WordPerfect war auch so ein Produkt und ja damals ein Wettbewerber von Microsoft Word. Auch da ist es letztendlich dazu gekommen, dass Microsoft so als alleiniger Anbieter da dann mehr oder weniger übrig geblieben ist. Also diese Tendenz zu diesen Winner-Takes-it-all-Märkten können wir da an dem Beispiel, glaube ich, ganz gut uns nochmal veranschaulichen. Und ich denke mal, gerade in solchen Bereichen, der einzige echte Wettbewerber, der Microsoft noch geblieben ist, ist die Open-Source-Community. Mehr haben sie eigentlich nicht mehr als echten Wettbewerber. Ja, auch so in den 70er Jahren gab es dann die, ich darf es mal nennen, die deutsche Erfolgsgeschichte in der Softwareindustrie, als nämlich die fünf Herren Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschirer und Klaus Wellenreuther die SAP gegründet haben. Das waren alles damals IBM-Mitarbeiter, die sich zusammengetan haben und im Grunde genommen war deren geniale Idee einfach nur die, dass sie gesagt hatten, bisher gibt es natürlich Programme, das gab es auch damals schon, vielleicht Programme zur Lohnbuchhaltung und solche Sachen, aber jedes Unternehmen hatte da was Eigenes. Und im Grunde genommen war die tolle Idee, die die hatten, im Grunde genommen sind die Anforderungen der Kunden in solchen Bereichen wie Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, vielleicht auch die Verbuchung von Lagerabgängen und Zugängen, das ist doch vielleicht das, was letztlich alle Unternehmen als Aufgabe haben, bieten wir doch eine Standardsoftware an, die praktisch versucht, die ganzen Anforderungen der Kunden entsprechend abzudecken. Das war so die gute Idee, die diese SAP-Gründer haben. Ich denke, Dietmar Hopp ist ja immer noch bekannt, wenn auch nicht mehr im Fußballgeschäft, wenn auch nicht mehr im Softwaregeschäft tätig, sondern eher im Bereich Golfen und als ja, Großsponsor vom Fußballverein Hoffenheim. Hasso Plattner ist wahrscheinlich noch sehr bekannt, auch mit seinem Hasso-Plattner-Institut, das er dort in Potsdam gegründet hat. Übrigens wunderschönes Gebäude da, ist natürlich auch dort noch aktiv. Klaus Tschirer hat eine sehr große Stiftung, mit der er die Wissenschaft noch heftigst unterstützt. Und um ehrlich zu sein, Hans-Werner Hector, Klaus Wellenreuther, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, was die beiden machen, hat man relativ wenig in der letzten Zeit von gehört. Ja, schauen wir uns mal an, was es eigentlich für Typen von Softwareunternehmen gibt. Und da haben wir mal so eine Unterscheidung getroffen zwischen Softwareunternehmen im engeren Sinne, haben wir gesagt, und Softwareunternehmen im weiteren Sinne. Unter Softwareunternehmen im engeren Sinne verstehen wir jetzt einfach solche Unternehmen, die primär Software entwickeln. Ja, das heißt, sowohl die Standardsoftwareanbieter als auch die Individualsoftwareanbieter. Also Standardsoftwareanbieter, klar, Microsoft, SAP, Oracle beispielsweise, Sie kennen viele andere. Was für Player, Frage habe ich schon mal in einer anderen Veranstaltung gestellt, was für Player kennen Sie so im Bereich Individualsoftware? Wer wäre hier so ein Softwareunternehmen im engeren Sinne, das Individualsoftware herstellt? Ja. Bitte? Machen die das? Ja, das ist eigentlich Standardsoftware. Also ich habe die Definition eigentlich extra nochmal hier rausgenommen aus dem Skript, weil ich dachte, okay, Masterveranstaltung. Ich mache es dann nochmal. Auch. Also die Abgrenzung ist die, schauen Sie dann, das können Sie auch in dem Software-Industriebuch von uns nachlesen, die Abgrenzung zwischen Standardsoftware und Individualsoftware lautet wie folgt. Standardsoftware ist eine Software, die von einem Anbieter so faktisch für einen anonymen Markt angeboten wird. So würde ich das mal ausdrücken. Ja. Also wenn ich der Standardsoftwareanbieter bin, dann entwickle ich eine Software, beispielsweise sowas wie eine Textverarbeitungssoftware oder Produktionsplanung, jetzt für Sie alle. Ja. Und ich gucke jetzt nicht erst danach, dass Sie vielleicht eine andere Anforderung haben als Sie und als Sie und als Sie. Im Gegensatz dazu wäre Individualsoftware, würde umgekehrt funktionieren. Also wenn ich jetzt der Softwareanbieter bin, dann würden Sie jetzt vielleicht zu mir kommen, würden mich anrufen und würden sagen, ich brauche eine Software, die jetzt irgendwelche ganz speziellen Features hat, die Microsoft, Oracle etc. nicht abdeckt. Ja, und das muss nichts Betriebswirtschaftliches sein, das kann genauso gut irgendein tolles 3D-Simulationsprogramm sein oder sonst was. Ne? Das heißt, da reagiere ich als Individualsoftwareanbieter auf Ihre Nachfrage. Ne? Und wenn wir so von der Softwareindustrie sprechen, dann gehen uns wahrscheinlich in erster Linie mal so die ganzen Standardsoftwareanbieter durch den Kopf. Also Adobe wäre dann entsprechend auch Ecke Standardsoftwareanbieter. Und ja, ich will einfach mal, dass Sie so ein Gefühl dafür kriegen, was wären denn Individualsoftwareanbieter? Ja? Ja? Ja, also IBM erstellt auch Individualsoftware? Sehr gut, genau. Also die ganzen indischen Anbieter, also Tata hatten Sie als Beispiel genannt, da ist noch Wipro, da ist noch Infosys. Hm? Bitte? Wollten Sie sagen, also Wipro, Infosys, diese ganzen Anbieter. Und damit Sie nicht denken, dass das, wenn wir jetzt mal uns gerade die indischen Unternehmen anschauen, dass Sie nicht denken, dass das jetzt kleine Anbieter sind, so jemand wie Wipro, wie Infosys, sehen Sie daran, dass diese Companies zum Teil über 100.000 Mitarbeiter haben. Größenordnungsvergleich, die SAP hat vielleicht, jetzt bin ich nicht hundertprozentig auf dem aktuellsten Stand, so um die 30.000. Also das sind dann mehrere solche Softwarehäuser in Indien mit Mitarbeiterzahlen von über 100.000 hochqualifizierten Leuten. Also das wäre so der Markt für Individualsoftware. Relativ große Player für die Entwicklung von Individualsoftware sind auch die ganzen Unternehmensberatungsgesellschaften. Also gerade die IT-nahen Unternehmensberatungsgesellschaften, nehmen Sie vielleicht Accenture, die machen relativ viel im IT-Umfeld von Strategieberatung, eben auch bis, in Anführungszeichen, unten hin, ja, bis zur Implementierung. Ja. Und da fällt in vielen Projekten eben auch das Thema an, ich entwickle entsprechend Source Code. Und insofern könnte man die auch als einen der ganz großen Individualsoftwareanbieter dann letztlich zählen. Ja, das wäre so dieser Bubble hier. Softwareunternehmen im engeren Sinne und Softwareunternehmen im weiteren Sinne haben wir mal so genannt, dass wir gesagt haben, das sind dann eben die Companies, die Software implementieren beim Kunden oder auch Software betreiben. Was würden Ihnen denn da jetzt so für Beispiele für Unternehmen einfallen und was machen die denn, die Software implementieren und Software betreiben? Ja? Ja. Ja. Ja, also DATEV wäre so aus, ist ein schönes Beispiel. Aus meiner Sicht, ich kenne das Programm jetzt selbst nicht besonders gut, meiner Meinung nach würde ich DATEV vor allen Dingen als ein gutes Beispiel sehen für den Betrieb von Software. Ja, also DATEV behauptet von sich selbst immer und nicht so ganz zu Unrecht, dass die schon Software-as-a-Service-Anbieter gewesen wären, schon lange, bevor das Wort Software-as-a-Service ja, praktisch durch die Medien und durch die IT-Welt gegangen ist. Die stellen so Software her, betriebswirtschaftliche, für Steuerberatungsbüros, für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und das Modell ist so, dass diese Software überwiegend eben bei DATEV in Nürnberg sitzen, die, glaube ich, in Nürnberg läuft, ja, und nicht komplett alles letztendlich dann heruntergeladen wird in diesen Steuerbüros. Inwieweit implementieren werden die auch sicherlich irgendwie, wird wahrscheinlich hier nicht so heftig sein wie beispielsweise bei anderen Projekten, wie beispielsweise bei so einer SAP-Implementierung. Also bei so einer SAP-Implementierung, da werden wir jetzt hier Software installieren, Software implementieren. Und warum ist es so ein großes Thema? Kann man das jetzt hier nicht vernachlässigen und sagen, okay, wir schieben dann mal irgendwie eine CD irgendwie rein und dann läuft die ganze Geschichte? Ja?
Die Software muss noch auf die einzelnen Bedürfnisse angepasst werden und das ist ja teilweise so komplex, dass ja die das selber gar nicht, also die selber das gar nicht hinbekommen und die extra die Hilfe von Beratern dann von SAP benötigen oder von externen Beratern, um das zu implementieren und dadurch verdient auch SAP einen Großteil seines Umsatzes ja mit den Beratern und nicht nur mit dem Verkauf der Software.
Ja, sehr, 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 sehr gute Antwort. Also so eine SAP-Implementierung ist ein sehr umfangreiches Unterfangen, insbesondere auch deswegen, weil sie so eine Standardsoftware ja auch anpassen können. Ja, man spricht ja oft vom Customizing. Das bedeutet auch, um nochmal zu diesem Begriff Standard-Individualsoftware zurückzukommen, dass diese Grenze da zwischen Standard- und Individualsoftware also durchaus fließend ist. Ja. Das Fließen kommt eben dadurch zustande, dass man sagt, okay, wir nehmen eine Software wie SAP, passen die entsprechend an und man kann das tatsächlich so sagen, der Grad der Anpassung, der ist abhängig von dem, was der Kunde haben möchte. Ja? Also Sie können eine SAP-Software im Grunde genommen auch auf den Kopf stellen, ja? Dass da also die dollsten Features da noch drin sind, die der Hersteller gar nicht vorgesehen hat. Erfahrungen zeigen allerdings auch, dass es dann extrem teuer wird. Also in dem Moment, so mal vereinfacht ausgedrückt, so ein wenig an der Software rumschrauben, an den auch von dem Hersteller vorgedachten Ecken, das geht eigentlich immer ganz gut und ist auch nicht so extrem teuer. Aber in dem Moment, wenn Sie anfangen und ganz besonders tolle Änderungen da reinfummeln wollen, ja, dann wird es richtig teuer im Sinne von Personalaufwand, um das dann zu realisieren. Also in den meisten Fällen kann man davon ausgehen, dass es dann zu teuer wird. Ja? Also dass die umfangreichen Änderungen, die man dann vielleicht noch reinbringen kann, zu teuer erkauft werden. Und Sie sagten es genau richtig, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich Software implementieren drin sind, dass nun beispielsweise das auch ein Geschäftsfeld ist für die Softwareanbieter selbst. Das heißt beispielsweise, ich glaube, Sie hatten auch genau das Beispiel genannt, die SAP hat eine eigene Beratungstruppe, eine eigene Beratungseinheit, die so, wir werden das gleich auf einer der nächsten Folien sehen, ganz ordentlichen Anteil am Gesamtumsatz von der SAP beisteuert. Also es ist ein Riesengeschäft an der Stelle auch. Und natürlich sind auch in diesem Geschäft aktiv jetzt nicht nur die Software-Vendor, die Software-Hersteller, sondern ebenfalls aktiv sind eine ganze Menge von Unternehmensberatungsgesellschaften. Ne? Also gerade so Companies wie Accenture, Boston Consulting Group, CSC und gibt noch viele andere, die verdienen damit ihr Geld, ja? Dass sie SAP-Implementierungen durchführen. Ne? Das sind dann Riesenprojekte. Ich würde mal sagen, Mindestlaufzeit von einem Jahr könnte man sich so als Hausnummer vielleicht mal nehmen. Und es sind nicht nur Großprojekte, es sind auch sehr teure Projekte. Wenn eben so ein Berater sagen wir mal, nennen wir mal eine Hausnummer, 1500 Euro am Tag verdient. Das geht dann nicht zu ihm persönlich, ja, sondern das geht dann an die Beratungsgesellschaften. Und Sie haben dann vielleicht 20, 30 Berater in so einem Projekt drin. Ja, dann wird die Sache richtig teuer, ne, wenn es dann mal. Also es ist ein ganz, ganz großes Geschäftsfeld. So, das ist auch eine Folie, die Sie auch in unserem Softwarebuch finden. Und die geht jetzt nochmal genau auf diese Fragestellung ein, die wir gerade hatten. Wir haben einerseits, hätten wir sowas wie das Produktgeschäft, was ein Softwareanbieter hat, und aber auch Servicegeschäft. Und Servicegeschäft könnte jetzt sowas sein wie Beratung, hatten wir gerade besprochen. Aber Servicegeschäft ist an der Stelle noch mehr. Was würden Sie sagen, gehört noch zum Servicegeschäft von so einem Softwareanbieter dazu? Der wichtigste Teil eigentlich, denke ich mal. Ja? Ja, genau, ganz genau. Der Support würde entsprechend noch dazugehören. Support und Wartung. Und vielleicht an der Stelle noch einen Satz dann zu den Erlösmodellen von solchen Softwareherstellern. Die Erlösmodelle, die funktionieren dann nämlich so, dass der Anbieter, Oracle meinetwegen, zunächst mal Lizenzgebühren von seinen Kunden erhebt. Das denke ich, ist erstmal eine klare Sache. Und neben den Lizenzgebühren kommen jetzt diese Wartungs- und Supportgebühren dazu. Und da ist so eine Regel, dass Sie vielleicht so Pi mal Daumen als Kunde 20% der Lizenzgebühren pro Jahr bezahlen. 20% der Lizenzgebühren pro Jahr, das ist mal ein bisschen bei dem einen Anbieter mal ein bisschen niedriger, bei dem anderen ist es dann ein bisschen höher. Und wenn Sie jetzt mal ganz schlicht davon ausgehen, dass Sie vielleicht so eine Version einer Software im Business-to-Business-Umfeld vielleicht so 7 bis 10 Jahre nutzen, ja, dann sehen Sie gleich daraus unmittelbar, dass letztlich, was die Erlöse angeht, dieser Wartungs- und Supportteil für den Softwareanbieter der größere Anteil ist. Und das gilt auch, wenn Sie dann die entsprechenden Erlöse aus den Wartungsfees abzinsen. Der Teil ist dann immer noch deutlich größer. Ja, und was diese Folie hier sagt, ohne dass ich jetzt auf jeden einzelnen Verlauf hier eingehen möchte, ist schlicht und ergreifend der Tatbestand, dass der Anteil des Umsatzes, der durch Services erbracht wird, bei fast allen Companies, die wir hier ausgewählt haben, über die Zeit entsprechend ansteigt. Also dieses Servicegeschäft wird für die Software-Vendors immer wichtiger. Und wir haben das genommen, diese Abbildung, aus einem Buch von Cusumano vom MIT, der das mal aufgestellt hat, hat es veröffentlicht im Jahr 2004 und wir hatten hier einfach mal diese Relation entsprechend fortgeschritten. Na, das ist so eine Tendenz, die wir hier beobachten können. Ja? Also das ist eine gute Frage. Mein Gefühl, aber es ist jetzt nur ein Gefühl, was ich Ihnen nicht beweisen kann, ist, dass dieser gesamte Teil des Outsourcings, ja, also was Support, was Wartung angeht, dass der tendenziell zunimmt und man sich auch gern beraten lässt. Also dass praktisch dieser Teil größer wird, müsste man mal gucken, wie wichtig dieser Einflussfaktor ist. So ein weiterer ganz schlichter Grund ist der, dass die meisten Softwarefirmen in der letzten Zeit auch diesen Prozentsatz erhöht haben. Ja, also dass der früher vielleicht mal bei 18% war, dass man gesagt hat, 18% von den Lizenzen wird für Service und Wartung genommen und das dann erhöht worden ist. Das wird auch tendenziell dazu führen. Und die dritte mögliche Erklärung wäre die, dass der Kunde halt immer mehr solche Dienstleistungen auch nachfragt. Also das Wie das jetzt sich diese Gründe da praktisch aufteilen auf den Anstieg der Kurve, kann ich jetzt nicht so ganz explizit genau aufdröseln. Ne? Nehmen wir es erstmal sozusagen als so eine Entwicklung des Geschäfts. Und wir werden auch gleich den Punkt nochmal diskutieren, was so unterschiedliche Strategien angeht zwischen SAP und Oracle an der Stelle. Das kommt dann gleich auf der nächsten Folie. Also, das ist einerseits, hier sieht man tendenziell so einen Anstieg der Service-Einnahmen. Ob das gut oder schlecht ist, können wir erstmal nichts zu sagen. Aber ein Fakt ist hier an der Stelle wichtig. Nämlich, wenn Sie das mal aus Sicht von dem Investmentmanagement sehen, ja, von irgendwelchen Investoren. Wie würden die denn das beurteilen? Ne, gerade diese Investoren denken sehr, sehr häufig in so Terms wie Profitabilitäten. Und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, Sie haben so einen Bereich Lizenzeinnahmen und Sie hätten so einen Bereich Serviceeinnahmen, Beratung, Support, Wartung. Welche Bereiche haben denn eine höhere Profitabilität? Ja? Bitte? Ganz genau. Das Lizenzgeschäft hat klar die höhere Profitabilität. Da kommt nämlich dann genau das hinein, was wir am Anfang der Vorlesung gesagt haben, dass sie ja praktisch pro Lizenz kaum variable Kosten haben. Haben kaum variable Kosten. Selbst wenn sie da versuchen, irgendwelche Gemeinkosten reinzurechnen, haben sie da eine Profitabilität von vielleicht 90-95% an der Stelle. Während die Profitabilität in anderen Bereichen, Service, Support, Beratung, deutlich, deutlich geringer ist. Und was es einigen Anbietern oder den Mitarbeitern von einigen Anbietern dadurch das Leben etwas erschwert wird, ist dadurch, dass diese Kennzahl der Profitabilität sehr, sehr häufig auch zur Steuerung innerhalb des Unternehmens verwendet wird. Dass man also verschiedenen Bereichen vorgibt, beispielsweise der Consulting-Bereich, der bei SAP vielleicht so eine Marge hat von, ich schätze jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, ja, 20-30% irgendwas in dieser Range, der hat es natürlich viel schwerer, dann irgendwelche höheren Profitabilitätsraten zu erreichen, als man das im Bereich Lizenzverkauf hätte. Also es wird tatsächlich so auch als Steuerungsgröße innerhalb der Unternehmen verwendet, dass man sagt, wie profitabel ist eigentlich der Bereich so und so, so und so, so und so. Da war noch eine Frage. Ja. Wir sind zusammen. Ich wollte damit nicht behaupten, dass die Sicht von solchen Investoren hauptsächlich oder sogar ausschließlich auf solche Profitabilitäten zu gucken, dass das der richtige Blickpunkt ist. Ich wollte nur sagen, dass das tatsächlich stattfindet und dass das auch für viele CEOs und Vorstände das müssen Sie sich so vorstellen, so ein CEO oder so ein Vorstand, der ist dann zwar praktisch verantwortlich vielleicht für eine Company mit 30, 50 oder noch mehr 1000 Mitarbeitern, aber der hat praktisch zwei Gruppen, die für ihn schwierig sind, mit denen er spricht. Das ist einmal der Aufsichtsrat, ja, der ihn entsprechend kontrolliert. Das sind Termine bei der Hauptversammlung und das sind Gespräche mit Investmentbankern. Das sind Termine, hat mir mal ein Bekannter erzählt, der in diesem Geschäft tätig war. Da sehen Sie dann, dass Vorstände von großen Aktiengesellschaften die sitzen praktisch auf so einem Bänkchen, dann fast zusammengekauert und warten, bis sie von den Investmentbankern reingeholt werden. Und dann dürfen sie denen präsentieren, wie die Strategie für die nächsten Jahre aussieht, wie Wachstum aussehen wird, wie Profitabilität aussehen wird. Ne? Und die sind dann diejenigen, die den Daumen dann eben nach oben machen oder nach unten machen. Ja? Und dass das natürlich entsprechende Auswirkungen hat, sowohl auf die Company als auch auf das persönliche Gehalt von den Vorstandsmitgliedern, ist auch klar. Ne? Also an der Stelle eigentlich nur so ein Hinweis, wie da die Welt an der Stelle, nicht nur Softwareindustrie, letztlich funktioniert. Ja, schauen wir uns die Folie mal an. Logischerweise auch nicht zum Auswendiglernen diese Zahlen, nur um Ihnen mal so einen Eindruck zu geben, womit verdient so ein Softwarehaus Geld. Und das ist jetzt am Beispiel SAP. Und da sehen Sie hier schon dieser große Block, den Sie hier haben. Und das ist der ganze Block Support und Wartung. Damit haben Sie letztlich die meisten Einnahmen. Software hier haben wir sowas 24-28%. Weiß jetzt nicht, also ach, wahrscheinlich kann ich jetzt gar nicht so genau interpretieren, die Zahlen. Soll Ihnen nur einen Überblick geben, womit hier Geld verdient wird. Bei der SAP hier auch entsprechend mit Beratung und dann gibt es noch so ein paar sonstige. Also mir reicht es, wenn Sie jetzt mitnehmen. Wir haben Softwarelizenzen, das ist ein Block. Wir haben Beratung, das ist ein anderer Block. Und wir haben Services und das ist der größte Block. So, wenn wir uns jetzt nochmal diesen Bereich Beratung anschauen, da ist es interessant, zum einen, dass die, bleiben wir erst nochmal bei SAP, dass die das nicht alleine machen, ja, also, sondern die haben im Gegenteil eine Menge von ja, zertifizierten, qualitätsgesicherten Beratungsunternehmen, die eben genau diese Beratung und diese Implementierung machen. Und die Frage ist, warum sie denn da solche Partnerschaften eingehen mit solchen Zertifizierungen und diesen ganzen Geschichten. Man könnte ja sagen, wir wollen uns dieser Erlösquelle nicht abschneiden, sondern wir wollen die selbst komplett abschöpfen. Was könnte ein Grund dafür sein, dass man solche Partnerschaften eingeht? Ja? Ja. Genau, man kann leichter akquirieren, ja. Ja. Mensch, muss hier mal auf die Seite rüberkommen. Ja, man hat selbst nicht genug Kapazitäten, genau, das könnte auch ein guter Punkt sein. Ja.
Als wenn das große SAP-Schiff hat zwar die Generallösung, aber nicht die spezielle Expertise, die man für diese Branche hat.
Sehr gut, in vielen Fällen sind die Beratungsgesellschaften dann gerade fachlich kompetent, gerade in Bezug vielleicht auch auf eine Branche, ne, das war das, was Sie auch sagten, ganz genau. Und so ein weiterer Grund, der auch so ein wenig in die Richtung geht, was Sie gesagt hatten, ist einfach der, dass ja, Beratungsgesellschaften auch sehr häufig dafür herangezogen werden, solche Softwareentscheidungen zu treffen. Also ich wäre jetzt ein anwendendes Unternehmen und ich hätte jetzt die Frage für einen bestimmten Bereich, nehme ich da eine Standardsoftware, nehme ich Oracle, nehme ich SAP, oder nehme ich eine Individualsoftware? Und da wird es dann in der Regel so sein, wenn nun eine Unternehmensberatungsgesellschaft vielleicht zertifiziert ist von einem dieser Vendors, ja, von SAP meinetwegen, ja, und dort dann entsprechend Kompetenz aufgebaut hat, wird das natürlich nicht so aussehen, wie man sich das vielleicht noch vorstellt, dass dann ein offener Wettbewerb herrscht und dass dann praktisch genau evaluiert wird, ja, welche Softwarelösung denn nun die beste ist, sondern dass man sagt, okay, wir haben jetzt so und so viel nicht ausgelastete SAP-Berater bei uns in der Beratungsgesellschaft im Boot und dann wird man die Nutzwertanalyse beispielsweise schon so hinbiegen können, ja, dass letztendlich die gewünschte Softwarelösung rauskommt. Ne? Also es ist so ein im Grunde genommen eigentlich ein schönes Beispiel für die indirekten Netzeffekte, ne? Die wir aus den Bachelor-Veranstaltungen kennen. Ne? Also so auf diese Weise dann letztlich auch die Marktanteile dann zu vergrößern. Ah ja, genau, eine Frage hatte ich hierzu noch an Sie. Bei Oracle sieht das Bild anders aus. Also Oracle ist im Bereich von Business Software eigentlich der Konkurrent, der größte Konkurrent von SAP. Also Oracle macht eben nicht nur die Datenbank, die, glaube ich, die meisten kennen, sondern die haben auch ein Produkt, das nennt sich Oracle Applications und das ist der Wettbewerber von SAP. Und wenn Sie sich das Bild jetzt von Oracle hier anschauen würden, würde der ganze Beratungsbereich wegfallen. Also Oracle selbst bietet keine eigene Beratung an, obwohl sie die Software, diese Applications, die müssen sie letztlich genauso anpassen, wie das entsprechend bei einer SAP-Einführung der Fall ist. Was könnte denn eigentlich, haben natürlich genauso Partnerprogramme, ne, zertifizierte Implementierungspartner. Was wären denn so Ideen, die dahinter stecken? Was könnte denn der Vorteil sein, es à la SAP zu machen? Was könnte denn der Vorteil sein, das à la Oracle zu machen? Ja. Ja. Ja, also für die Oracle-Welt könnte vielleicht sprechen, dass man sich aufs Kerngeschäft entsprechend spezialisiert. Ja, bitte.
Also bei der SAP kann ich mir vorstellen, dass wenn die Beratung im Unternehmen ist, ist die Beratung auch näher an der Entwicklung und dementsprechend kann man die neuen Produkte schneller einsetzen und die Informationen aus der Beratung schneller in der Entwicklung nutzen.
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man die Beratung dadurch, wenn man es im eigenen Haus hat, vielleicht noch ein bisschen einfacher an die Entwicklung entsprechend koppeln kann, als das der Fall wäre, wenn man dann mit externen Partnern spricht. Genau. Ja, und so ein weiterer Punkt, der dann eher für die Oracle-Strategie spricht und ein Bekannter von mir von der SAP hat mir gesagt, er wäre sich bombensicher, dass das letztlich der Grund für die Oracle-Strategie wäre das Thema der Profitabilität wieder. In dem Moment, wo Sie so einen Servicebereich draußen haben und logischerweise dann das Lizenzgeschäft einen größeren Teil des Gesamtbusiness ausmacht, in dem Moment steigt auch tendenziell entsprechend diese Profitabilität wieder. Ne, das sind so die Abwägungen. Ne? Aber sein Punkt war tatsächlich sehr gut, denn die Beratung, wären wir jetzt an der Stelle gar nicht aufgegangen, denn die Beratung, die arbeitet an der einen oder anderen Stelle tatsächlich sehr, sehr eng mit der Entwicklung zusammen. Und zwar gerade in solchen Bereichen, wenn man in einem Beratungsprojekt für den Kunden nochmal ein paar externe Sachen entwickelt. Nee, extern war das falsche Wort. Wenn man für den Kunden dann noch ein wenig Spezialsoftware entwickelt. Also während des Projektes wird es klar, dass der Kunde zwar die Software gebrauchen kann, aber irgendwie ein paar ganz spezielle Features hat. Und in dem Moment, wo dann das Softwarehaus auf die Idee kommt, okay, diese speziellen Features, die sind jetzt vielleicht nicht nur für den Kunden X relevant, sondern für eine ganze Kundengruppe, vielleicht in einer Branche, in dem Moment ist dieses Argument dann wieder sehr, sehr stark. Super. So, die nächsten 4-5 Folien, das sind einfach mal noch ein paar Zahlen und Statistiken, um Ihnen so einen Eindruck zu geben, die wir Ihnen ins Skript reinkopiert haben. Übrigens von wegen Skript, das ist jetzt online gestellt, das hatte ja Nina Mats versucht, schon vorher online zu stellen, aber aus irgendwelchen Gründen hat das System rumgesponnen, hat sie mir vor der Veranstaltung erzählt. Also das müsste mittlerweile geschafft sein. Also nicht nur Sie kämpfen da ab und zu mit Klicks und Tukan herum. Ja, das geht uns auch so. Hier einfach jetzt nochmal 3-4 Folien mit Zahlen, die brauchen Sie nicht auswendig zu lernen, nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Umsätze der 5 größten Softwareanbieter. Und diese Softwareanbieter würde ich jetzt hier mal in Anführungszeichen reinsetzen. Weil Sie sehen, wenn hier IBM der größte ist, also wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, wer ist der größte Softwareanbieter der Welt, hätte ich wie aus der Pistole geschossen, hätte ich Microsoft gesagt, ne, was Umsatz angeht. Was die hier gemacht haben, ist nicht so ganz 100% transparent. Die haben auf jeden Fall alle möglichen Software- und Servicebereiche in diese Umsatzzahl von 75 Milliarden Euro weltweiten Umsatz eingerechnet. Ja. Ich weiß, es ist auch nicht transparent, was da alles an Services letztlich drin ist. Ich würde es deswegen in Anführungszeichen setzen. Es ist halt eine offizielle Statistik von dem Software Magazine. Haben Sie den Link hier, können Sie sich auch anschauen. Also die Relation, also ich denke, IBM hat insgesamt knapp 100 Milliarden, was ist das hier, US-Dollar, knapp 100 in Gesamtumsatz. Und wenn diese Zählung hier stimmen würde, wären so ein bisschen mehr als 3/4 des Gesamtumsatzes im Software- und Service-Bereich. Das widerspricht so ein wenig meiner Intuition, muss ich an der Stelle sagen. Also ne, so verstehen, die haben versucht, da irgendwie entsprechend diese Software- und Service-Umsätze rauszurechnen. Microsoft, klarer Fall. Für Hewlett-Packard gilt das Gleiche wie für IBM. Hier 38 Milliarden Umsätze an der Stelle. Und wenn Sie mich gefragt hätten, ich sage es dir nochmal nach dem Ranking, hätte ich gesagt, größter ist Microsoft und der zweitgrößte ist Oracle. Hier mit so 23 Milliarden. Accenture haben Sie hier auch reingenommen. Das ist wahrscheinlich ganz schwierig, das wirklich seriös zu machen. Aus dem Umsatz, den so eine Beratungsgesellschaft macht, den Umsatz nun rauszurechnen, der tatsächlich für Software angefallen ist, ja, das ist ein unheimlich schwieriges Unterfangen. Also das würde ich mir nicht zutrauen. So eine Vermutung wäre hier an der Stelle die, dass sie den ganzen gesamten Servicebereich da entsprechend reingerechnet hatten. Und im Grunde genommen bietet Accenture ja Services an. Ja. Beratung ist Services. Es wäre nur so eine Vermutung, da wären Sie an der Stelle nicht so ganz schlau draus. Ne. Im Grunde genommen ist Accenture tatsächlich ein großer Softwareanbieter, aber meinem Verständnis nach müsste man es da wirklich rausbekommen, was in den ganzen Projekten an Individualsoftwareentwicklung angefallen ist. Das wäre meines Erachtens nach der Punkt, den man hier rausbringen müsste. Und die SAP ist so größenordnungsmäßig, so aus dem Gefühl, knapp über 10 Milliarden Umsatz. So, hier nochmal ein paar Zahlen zum gesamten IT-Markt in Deutschland. Auch das brauchen wir nicht auswendig zu wissen. Vielleicht so als Basic Message hier, dass wenn Sie sich den Verlauf so 2007 bis 2011 anschauen, dass sowohl der Softwarebereich als auch der Servicebereich leicht zugelegt haben, während, auch das ist vielleicht kein so großes Wunder, der Hardwarebereich hier letztlich unterm Strich etwas verloren hat. Ja, führende IT-Dienstleister in Deutschland, ja, können wir, glaube ich, einfach mal drüber springen. Hier die 5 größten europäischen Softwareanbieter. Gleich nochmal, dann haben wir SAP, ja, hat ungefähr gestimmt, die Schätzung. So 11,5 Milliarden sind sie groß und es hat mit Abstand das größte europäische Softwarehaus. Ja, und es ist im Grunde genommen auch, wenn man sich das mal so anschaut, wo steht Deutschland eigentlich im ganzen IT-Bereich, was die Anbieter angeht. Kann man also fast sagen, dass wir in diesem Bereich selbst eigentlich nur eine Firma haben, nämlich die SAP, die da in der Weltspitze mitspielt. Das ist die SAP, und sonst wird mir jetzt niemand einfallen, der da praktisch so ganz in der globalen Top-Liga im IT-Sektor mitspielt. Denn auch die ganzen neuen jungen Unternehmen, die so jetzt im Zuge rund um Facebook, sage ich mal, entstanden ist, das sind ja auch fast alles US-amerikanische. Ne? Und da haben wir in Europa, denke ich, sind wir da an der Stelle schon ein wenig hinten dran. Sie sehen, wir sind ja europaweit hier, der zweitgrößte hier, Sage aus UK, hat gerade mal ein Zehntel Umsatz von dem, was die SAP macht. Und dann haben wir hier noch eine französische Firma, die auch so im Bereich ERP-Systeme, oder warten Sie mal, nee, die machen, Vorsicht, halt, die machen keine ERP-Systeme, die machen so Product Lifecycle Management, CAD-Systeme, 3D-Animationen für verschiedenste Branchen. Diese polnische Firma ist eher so eine Art Konglomerat von verschiedensten, also eine Art Holding eher, von ganz vielen Softwarefirmen, die in Europa verteilt sind. Und die Software AG hier mit gut 700 Millionen Euro Umsatz, hier mit dem Hauptsitz in Darmstadt-Eberstadt, sind so in dem Markt unterwegs, dass sie zum einen Datenbanksoftware herstellen, also die alte, in Anführungszeichen, alte Adabas-Datenbank mit so Programmiersprachen so wie Natural. Damit verdienen sie immer noch sehr viel Geld. Und jetzt gerade nach der Unternehmensübernahme von WebMethods, das dürfte so 3 Jahre her sein, ungefähr, so Integrationswerkzeuge, um verschiedene IT-Systeme miteinander zu verbinden. Und wie Sie vielleicht wissen, hat die Software AG auch vor einem halben Jahr vielleicht, bin mir gar nicht mehr so sicher, ungefähr so roundabout einem halben Jahr, hat sie die IDS Share übernommen, ne, um da letztendlich auch in den Beratungsbereich stärker reinzugehen. Ne. Also das sind hier so die 5 größten europäischen Standardsoftwareanbieter. Ne. Hier ist, genau, das muss man noch betonen, hier Standardsoftwareanbieter, da werden also nicht die Accentures etc. dieser Welt drin. Vielleicht nochmal eine Frage, geht mir gerade durch den Kopf. Wenn Sie sich die großen weltweiten Player hier mal anschauen, hatten wir gesagt, und hier unten steht dann irgendwo die SAP mit 11 Milliarden. Jetzt hatte ich Ihnen ja gerade vor einer Viertelstunde erzählt, dass wir gerade in Indien eine Vielzahl von großen Softwareanbietern haben. Ja? Infosys, Wipro und so weiter, mit weit mehr als 100.000 Mitarbeitern, also deutlich größer als die SAP mit ihren 30.000 Mitarbeitern. Warum werden die in den Statistiken vermutlich, oder woran liegt es, dass die in diesen Statistiken eigentlich gar nicht auftauchen? Warum sind sie umsatzmäßig offenbar noch nicht so groß, ja? Ja, nee, nicht ganz. Also das stimmt schon mit diesem Outsourcing-Geschäft, das ist schon richtig. Aber diese indischen Anbieter sind also in aller Regel für Anwenderkunden arbeiten die. Also es ist relativ selten, dass Oracle oder Microsoft ihre Softwareentwicklung an solche Drittanbieter outsourced. Also die machen eher, wenn sie das tun, dieses Captive Offshoring, wie wir es genannt haben, dass es dann eben an eigene Niederlassungen vielleicht geht. Ja?
Ich denke einfach, bei dem Umsatz kommt es ja immer darauf an, wie viel man in dem Land verdient. Und ich glaube, dass also speziell in Indien, dass da einfach die Gehälter dann entsprechend geringer sind.
Ja. Das wäre exakt meine Interpretation, die ich auch hätte. Mir ist es nur mal beim Durchstöbern der Statistiken aufgefallen, da dachte ich, hups, wo sind die eigentlich? Und das war genau die Erklärung, die ich mir auch so gereimt hatte, ja. Das war ja das. Das war ja das, was ich vorhin gesagt hatte. Ne? Das war ja genau der Punkt, den ich angesprochen hatte, dass ich mich wundere, gerade solche Firmen wie IBM, Hewlett Packard, die natürlich noch viel Hardware-Geschäft machen, ja, und dass es nicht transparent ist in dieser Statistik, wie das entsprechend rausgerechnet worden ist. Ja. Das ist da nicht transparent gemacht worden an der Stelle. Da steht dann einfach nur IBM Gesamtumsatz so knapp 100 Milliarden. Ja? Und dann schreiben sie halt 75 oder was war's? Ja, knapp 75 Milliarden Umsatz für Software und Services. Ne? Das war genau das, was wir vorhin hatten. Ne? Dass man bitte nochmal. Mhm. Ja, ja, ne, also ist klar, ne, das ist genau das, was wir eigentlich vorhin so besprochen hatten, warum ich gesagt hatte, Softwareanbieter in Anführungszeichen weltweit hier, weil das ist tatsächlich relativ schwer, immer dann entsprechend rauszufischen, was jetzt genau, ja, welcher Umsatzanteil jetzt genau mit was gemacht worden ist. Und das kriegen wir da nicht raus, völlig richtig. Hm? So, drei ökonomischen Prinzipien der Softwareindustrie, bevor wir nun im nächsten Schritt dann loslegen und uns mit Strategien befassen. Also, Software ist ein digitales Gut, da brauchen wir, glaube ich, kein Wort mehr drüber zu verlieren an der Stelle. Softwaremärkte sind Netzeffektmärkte. Da wollte ich an der Stelle auch nicht mehr drauf eingehen, weil das ganze Thema ist Gegenstand in der Veranstaltung Grundzüge der Wirtschaftsinformatik E-Business, die gerade auch parallel für die Bachelorstudenten läuft. Als dringende Empfehlung, wenn der Stoff nicht, sagen wir mal, richtig parat ist, dann sollten Sie sich einfach in diesem Buch hier bzw. in der neuen Auflage diese Seiten 20 bis 39, das ist jetzt die alte Auflage, ich meine, das wäre das Kapitel 2.2, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einfach das mal durchlesen. Das sollten Sie einfach drauf haben. Ja? Und auch wenn wir das jetzt nicht in der Veranstaltung hier nochmal wiederholen, es geht da einfach um den Tatbestand, dass der Nutzen eines Gutes ansteigt, je mehr Anwender, Kunden dieses Gut nutzen. Und dass man daraus dann solche Effekte wie Winner-Takes-it-all-Märkte schön draus ableiten kann. Sollten Sie sich auf jeden Fall bitte durchlesen, auch wenn wir es jetzt hier nicht explizit behandeln, das machen wir klausurrelevant. Ne? Das muss einfach jeder drauf haben. Ich würde mal sagen, die meisten hier kennen das und der eine oder andere vielleicht nicht. Und das machen wir einfach so. So, weiteres Merkmal der Softwareindustrie ist der, dass Softwaremärkte international sind. Das können Sie sich vielleicht an so zwei Zahlen ganz gut erklären. Nehmen Sie so eine Firma wie SAP oder wie die Software AG, nehmen wir mal die beiden deutschen größten Unternehmen. Der Anteil Ihres Gesamtumsatzes, den die im Ausland machen, ist, was schätzen Sie, wie hoch? Einfach mal so über den Daumen, das ist ja nur eine Schätzung, kann man nichts wirklich Falsches sagen. Ja? 50% ist mehr? Wer bietet mehr? Also, ist, ja. 80%. Das ist gut, ja, das ist gut. Jetzt machen wir es noch ein bisschen höher, so um die 85% ist das zufälligerweise bei beiden Firmen. Ne? Und vor dem Hintergrund auch vielleicht die Aussage von Dietmar Hopp, einem der Mitbegründer der SAP, zu verstehen, dass eben kein Unternehmen so leicht verlagerbar ist wie ein Softwarehaus. Und dieses Statement, was er da losgelassen hatte, wie lange ist das her? Vielleicht weiß es einer von Ihnen, wenn ich Ihnen die Geschichte erzählt habe, das ist durchaus als ein politisches Statement zu verstehen. Denn das hat er gesagt vor dem Hintergrund, dass vor ein paar Jahren die IG Metall einen Betriebsrat bei der SAP AG durchgesetzt hatte. Ja, und er war wie ein sehr großer Mitarbeiteranteil, war er eben der Meinung, dass das Unternehmen bislang ganz hervorragend funktioniert hat, ohne einen derartigen Betriebsrat. Und der Herr Hopp war auch selbst einer, der tatsächlich immer extrem zugänglich war für seine Mitarbeiter mit allen möglichen Problemen, die die hatten. Er wurde da auch Vater Hopp genannt, also von allen Mitarbeitern war er immer höchst angesehen und er war da sehr erzürnt darüber, dass da dieser Betriebsrat dann überwiegend von der IG Metall durchgesetzt wurde. Und vor dem Hintergrund war das auch ein entsprechend politisches Statement. Ich sage mal so aus unserer Perspektive, Gott sei Dank hat die SAP immer noch ihren Hauptsitz hier unten in Walldorf, da etwas südlich von Heidelberg. So. Ja, kommen wir im Folgenden zu dem Thema Strategien für die Softwareindustrie. Und wir werden uns heute mal anschauen, das Thema Kooperationen und Unternehmensübernahmen. Das Übernahmen werden wir heute nicht mehr schaffen, aber auf Kooperationen werden wir eingehen. Also die Grundidee, die wir jetzt verfolgen, ist, dass wir uns das Softwaregeschäft etwas genauer anschauen wollen und betrachten wollen, was letztendlich erfolgsversprechende Strategien für diese Companies sind. Ja, Kooperationen, fangen wir erstmal an mit ein paar Definitionen. Ist vielleicht nicht so super spannend, gebe ich zu, aber müssen wir jetzt durch, auch ich. Also, was sind Kooperationen? Man versteht darunter eine auf stillschweigenden oder vertraglichen Vereinbarungen beruhende Zusammenarbeit zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen. Das ist einfach eine von vielen Definitionen, die wir jetzt hier für die Veranstaltung einfach nehmen. Weitere Merkmale, so Kooperationen, wie wir sie hier verstehen, zielen meist auf mittel- oder langfristige Zusammenarbeit. Kooperationen erfordern Investitionen seitens der teilnehmenden Unternehmen, die sich dann hoffentlich rentieren. Und das Ziel von Kooperationen, das ist eigentlich auch relativ klar, besteht grundsätzlich darin, Effizienzvorteile vielleicht zu erzielen, also vielleicht bestimmte Sachen günstiger zu produzieren oder durch die Zusammenarbeit einen Mehrwert zu generieren, der ohne die Kooperation nicht entstanden wäre. So, was für Vorteile kann man durch Kooperationen erzielen? Also zum einen Kosteneinsparungen im Sinne von der Realisierung von Skaleneffekten, Economies of Scale, Economies of Scope. Was versteht man denn darunter unter solchen Skaleneffekten? Ja, Kosteneinsparungen durch die Realisierung von solchen Skaleneffekten. Was versteht man darunter, beziehungsweise können wir auch ein paar Beispiele sagen, das ist mir auch recht. Die Ecke da hinten schweigt, die Ecke hier hinten schweigt auch, hier vorne ist auch Ruhe, in der Mitte auch. Guck mal so in die vertrauten Gesichter. Also Economies of Scale und die Realisierung von solchen Skaleneffekten, das sind dann praktisch sowas wie Größenvorteile, die Sie vielleicht in der Produktion haben. Also Sie könnten sich vorstellen, dass wenn zwei Unternehmen sich zusammen ihre Produktionskapazitäten in irgendeiner Form zusammen poolen, ja, dass es dann möglich ist, diese Produktionsanlagen besser auszulasten, sodass dann letztendlich die Kosten pro Stück, die Stückkosten geringer werden. Dieses gleiche Prinzip Stückkosten senken, hätten Sie beispielsweise einen ganz simplen Fall, wenn Sie solche Einkaufskooperationen eingehen. Also wenn zwei Companies zusammen bestellen, dann können Sie in der Regel höhere Rabatte aushandeln. Das ist so ein Punkt, der bei Kooperationen vielleicht ein ganz schönes Beispiel ist für solche Skaleneffekte. glaube, Zeiteinsparungen ist hier schon auf der Folie so erklärt, dass ich da nicht mehr weiter Fragen brauche. Also lassen sich zum Beispiel im Rahmen von Entwicklungsprojekten durch ein Zusammenlegen von Ressourcen realisieren. Und die Unternehmensberatungsbranche spricht dann gern von Time to Market, wird verkürzt, wenn man einfach schneller irgendwas entwickelt hat und damit an den Markt gehen kann. Häufig ist es auch die Reduktion von Risiken ein Motiv für eine Kooperation, dass ich sage, oh, ich muss in eine bestimmte Entwicklung muss ich sehr viel Geld rein investieren und ich bin mir nicht sicher, ob da letztlich auch was Gescheites herauskommt. Und wenn ich mich da mit jemandem zusammentue, der mit mir die Kosten teilt, teile ich damit natürlich dann auch die Risiken. Kooperationen können aber ja, nicht nur so wirken im Sinne von Kostensenkung und Risikosenken für die Anbieter, sondern das kann auch den Wert eines Produktes oder eines Services erhöhen. Ja? Also beispielsweise ein ganz nettes Beispiel ist vielleicht so Allianzen von Fluggesellschaften, die sich zusammentun, dann können sie da vielleicht schön entsprechende Meilen sammeln oder irgendwie sowas machen. Ne? Oder wenn Autovermietung, Hotels, Fluggesellschaften irgendwelche gemeinsamen Services anbieten. Oder vielleicht auch sowas wie die kooperative Entwicklung von Open-Source-Software zwischen verschiedenen Beteiligten oder auch sowas wie Crowdsourcing, ja, dass man vielleicht so die Crowd praktisch befragt nach bestimmten Sachen und durch diese Kooperation dann auch den einen oder anderen Vorteil erzielt. Ja, weiterer Punkt, Kooperationen genauso wie Unternehmensübernahmen können auch den Zugang zu neuen Märkten eröffnen. Dies kann zum einen eine geografische Ausweitung oder auch eine Erweiterung der Produktpalette bedeuten. Also ich könnte beispielsweise, oder sagen Sie mal, was wäre ein Beispiel für so eine Kooperation, um neue Märkte zu eröffnen in der Softwareindustrie? Was könnten Sie sich da vorstellen? Ist da irgendeine Idee?
Zum Beispiel, wenn Oracle jetzt ein Beratungsunternehmen übernehmen würde, könnten die in den Beratungsunternehmen-Markt einsteigen.
Ja, 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 genau. Das wäre so praktisch ein bisschen in eine andere Branche noch. Oder das Geschäftsfeld erweitern. Softwareanbieter übernimmt ein Beratungshaus. Gut, ja. Ja, klasse Beispiel. Klasse Beispiel. Also wenn so ein Anbieter wie Google beispielsweise mit einem Unternehmen kooperiert, das fit ist im Bereich Landkarten, Map-Erstellung und sowas, ne? Kann das ein Beispiel sein dafür, wie man auf die Weise ein neues Angebot à la Google Earth erstellt. Super. Oder ein anderes Beispiel wäre, stellen Sie sich vor, Sie wollen vielleicht als IT-Anbieter, als Software-Anbieter, oder vielleicht auch, muss gar nicht Softwareindustrie sein, Sie wollen einen neuen Markt, in einen neuen Markt rein. Sie wollen vielleicht nach Indien rein. Dann kann eine sehr gute Strategie darin bestehen, vielleicht ein indisches Unternehmen aufzukaufen. Nun sind die nicht ganz einfach zu kaufen. Aber was einfacher geht, ist, dass Sie vielleicht ein Joint Venture dort gründen. Ja, dass Sie sagen, okay, ich gehe mit einem indischen Anbieter ein Joint Venture ein, gründe dort also eine eigene Gesellschaft und komme auf diese Weise einfacher in den Markt rein. Das könnte auch so ein Beispiel sein, denn wenn Sie ohne lokales Know-how praktisch im Ausland sind und versuchen dort eine eigene Niederlassung aufzumachen, ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, als wenn Sie da einen etablierten Player haben. Das liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr häufig auch tatsächlich stattfindet. So, also, Vorteile entstehen dadurch, dass eine Zusammenarbeit zu Kooperationsvorteilen führt, wie auch immer die aussehen. Verbesserung des Gesamtergebnisses kann auch eine Schlechterstellung einzelner Kooperationspartner bedeuten. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den wir in dem nächsten Anwendungsbeispiel noch mal eingehen werden. Also, wenn Sie kooperieren, kann es sein, ich kooperiere jetzt mit Ihnen und wir machen gemeinsam wir hatten beide schon mal ein Geschäft aufgemacht, jeder für sich, und jetzt haben wir gesagt, wir kooperieren gemeinsam. Und im Endeffekt ist dann die Idee so, dass wir in Summe viel mehr verdient haben, als gemeinsam, also dass wir gemeinsam mehr Geld verdienen, als die Summe unserer Einzelerlöse. Können wir jetzt auf den ersten Blick sagen, ja, das ist ja eine tolle Sache, dann machen wir das einfach. Das ist in vielen Fällen aber nicht ganz so einfach, weil Folgendes passieren kann. Es kann sein, dass die Kooperation dadurch dazu führt, dass er viel mehr Geld verdient als vorher, ich weniger Geld verdiene als vorher, ich also schlechter gestellt bin. Ne? Und dann kommt jetzt praktisch die Fragestellung auf, was machen wir jetzt? Ja? Finden wir ein Kompensationsmodell, dass er mir so viel von den Mehrerlösen gibt, dass ich da auch zufrieden bin und diese Kooperation eingehe? Ne? Das Letztgenannte wäre genau diese Frage, aber wie werden diese Vorteile verteilt? Wie werden die Geschäftsrisiken verteilt? Was ist eigentlich der genaue Mehrwert, beziehungsweise wie werden die Deckungsbeiträge verteilt? Und da will ich Ihnen heute abschließend wie ich denke und hoffe, nochmal eine ganz interessante Fallstudie hier präsentieren, wie man einmal Mehrwert durch Kooperationen generiert, und dann aber auch will ich Ihnen erklären, wo dann letztendlich die Probleme sind. Das ist jetzt eine Fallstudie aus einem mittlerweile abgeschlossenen Promotionsprojekt von dem Jochen Strube. Der Jochen Strube hat genau über dieses Thema promoviert, Kooperationen und Preissetzung in der Musikindustrie. Also wir machen jetzt ein Beispiel, um Ihnen, es geht nur darum, dieses Kooperationsprinzip mal zu verdeutlichen. Gehen wir hier mal in die Musikindustrie. Die Grundfrage, die dort bestand, war erstmal die, was ist eigentlich der optimale Preis für die digitale Musikindustrie? Also anders formuliert, sind die 99 Cent, sind das eigentlich der richtige Preis aus Sicht der Anbieter? Und wenn nicht, was ist der optimale Preis? Und dann werden wir genau gleich sehen, dass dieser optimale Preis nur durch Kooperationen umzusetzen ist, was dann wiederum eine ganze Menge von Folgeproblemen auf sich zieht. Und das war eine empirische Untersuchung, die wir hier in Kooperation mit Spiegel Online gemacht hatten. Also, Ausgangsüberlegung war die, hier sieht man es hoffentlich ganz gut, hier sieht man es so gut wie gar nicht. Ausgangspunkt war hier eine angenommene Preisabsatzfunktion für solche Musikstücke. Also, so wie wir das auch, diese Preisabsatzfunktion bei diesem DRM-Beispiel hatten, haben wir hier zu einem niedrigen Preis verkaufen wir relativ viel und zu einem hohen Preis verkaufen wir entsprechend relativ wenig. Wir hatten da eine Funktion drunter gelegt, als Annahme, ja, die lautete, ich schreibe das hier mal gerade an, dass also praktisch die Nachfrage in Abhängigkeit von P, ich hoffe, man kann das dann hier noch lesen, ist dann, glaube ich, was B0 mal B1 hoch P, wobei B0 und B1 entsprechend die Regressionsparameter waren, die dann letztlich zu schätzen waren. Ja, also das war die Preisabsatzfunktion, die wir unserer Überlegung hier zugrunde gelegt hatten und die jetzt erstmal hier idealtypisch dargestellt wird. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist dann die entsprechende Sales-Funktion, die Umsatzfunktion. Die kriegen Sie dann logischerweise einfach dadurch, dass Sie diese Preisabsatzfunktion dann nochmal mit dem Preis mit P multiplizieren. Ja, und in so einer allgemeinen Form kriegen Sie dann hier dann so eine Kurve raus. Und die Frage, die wir uns gestellt hatten, war also die, gilt es mit den 99%? Also sind diese 99% hier tatsächlich das Umsatzmaximum für die Anbieter? Und was wir gleich kurz zeigen werden, ist, dass das nicht der Fall ist. sondern dass die Anbieter mit einer deutlichen Preissenkung wesentlich mehr verdienen würden als bei einem Preis von 99 Cent. Also, Basis war da eine empirische Untersuchung, in dem wir, ich glaube, so zwischen 2.000 und 3.000 Teilnehmer haben da mitgemacht und haben uns ihre Zahlungsbereitschaften für Online-Musik mitgeteilt. Und auf dieser Basis haben wir dann die tatsächlichen Sales-Funktionen einfach mal berechnet. Und die sahen dann, die Regressionsergebnisse sahen dann so aus. Ja, und das sind hier jetzt verschiedene Typen von Musikstücke. Das brauchen Sie sich jetzt nicht im Einzelnen sozusagen anzuschauen, sondern der spannende Teil ist jetzt eigentlich der, dass abgesehen von dem Musiktyp Rarität, der hier oben steht, diese Sales-Funktionen relativ eng zusammen hier bei so rund 40 Cent pro Titel den Höhepunkt hatten. Ja? Das heißt, unter der Annahme, variable Kosten für ein digitales Gut gehen gegen Null, wäre eigentlich so ein Preis von roundabout 40 Cent umsatzmaximal. So, das ist praktisch Teil 1, Ergebnis Teil 1. So, und jetzt haben wir uns die Frage gestellt, ja, wenn wir mal tatsächlich den Fixkostenblock einfach mal außen vor lassen, gehen von der Annahme aus, variable Kosten wären null. Ob das jetzt einfach so umsetzbar wäre für die Musikindustrie? Und die Antwort ist, unter den jetzigen Bedingungen ist es nicht umsetzbar, weil die Player nicht in einer vernünftigen Form miteinander kooperieren. Denn die Nebenbedingung, die da zurzeit herrscht, ist die, dass die Labels, ja, wir hatten es ja in der ersten oder zweiten Stunde so Wertschöpfungsketten in der Musikindustrie, dass die Labels im Moment von diesen Online-Händlern wie iTunes, wie MusicLoad etwa 70 Cent pro Musikstück verlangen. Also pro downgeloadet Musikstück muss iTunes so um die 70 Cent entsprechend an die Labels zahlen. Und wenn das so ist, ist es klar, dass wir also als iTunes dann nicht auf so einen Preis runtergehen können. Dann haben wir erstmal, ich erzähle es Ihnen einfach so, wie es war, ja, dann haben wir erstmal da gesessen und haben uns an den Kopf gekratzt, ja, und haben gesagt, was machen wir denn mit den Ergebnissen? Und dann sind wir auf die ganz, finde ich zumindest, weiß nicht, wie Sie es sehen, auf die ganz lustige Idee gekommen, dass man ja sagen kann, okay, wie würde es sich denn verhalten, wenn die gesamte Musikwertschöpfungskette, wenn Sie die jetzt tatsächlich als Kooperationspartner sehen würden? Ja? Also wenn die alle miteinander kooperieren würden, ließe sich nämlich ein solcher Preis von 40 Cent pro Stück natürlich umsetzen. Ja? Das wäre natürlich möglich, wenn diese ganzen Player, die wir hier haben, dann letztendlich miteinander kooperieren würden und entsprechend auch die Labels dann bereit wären, ihre Preise pro Download zu senken. Und dahinter steckt nun tatsächlich, hier haben wir es nochmal beschrieben, der ganz schlichte Gedanke, dass wir sagen, ohne Kooperation, also wie bislang bei einem Preis von 99 Cent pro Stück, ist der Kuchen hier so groß, das ist jetzt nicht maßstabsgetreu, was jetzt kommt. Ja. Und mit Kooperation wächst dieser Kuchen an. Und nach unseren Zahlen würde der Umsatz sich verdreifachen. Ja, so über den dicken Daumen würde sich der Umsatz verdreifachen. Und nun käme nur noch die einfach klingende, aber in der Praxis schwierige Frage, ja, wie soll dieser Kuchen denn nun aufgeteilt werden? Also wir haben dreimal so viel Revenues wie vorher und wie teilen wir den dann entsprechend auf? Und diese Aufteilung zu finden, ist erstmal tatsächlich gar nicht so schwierig. Denn sie müssen eigentlich nichts anderes machen, als eine Pareto-optimale Verteilung zu finden. Und Pareto-optimal bedeutet was? Was bedeutet hier eine Pareto-optimale oder Pareto-effiziente Verteilung? Was ist das eigentlich? So, haben wahrscheinlich einige schon mal gehört, würde ich mal stark vermuten. Also eine Pareto-optimale Verteilung ist eine solche. In dem Fall würden wir sagen, diese Gewinne müssen so verteilt werden, dass keiner von den Playern, also weder der Musiker noch das Label noch iTunes, nach der Verteilung schlechter gestellt ist als vorher. Und mindestens einer muss besser gestellt sein. Das ist so die Definition von einer Pareto-optimalen Verteilung. Also Pareto-optimal ist immer dann, wir gehen irgendeine Kooperation ein, wir gehen irgendeinen Deal ein und Pareto-optimal heißt, dass keiner der an dem Deal Beteiligten danach schlechter gestellt ist. Ja, weil man in der Ökonomie eben davon ausgeht, dass sich praktisch Kooperationen nur dann bilden und nur dann ein Zusammenspiel stattfindet, wenn eben diese Bedingung erfüllt ist. Das ist eigentlich auch ganz logisch. Schwieriger wird es tatsächlich an der Stelle nun, die genaue Pareto-optimale Verteilung zu finden. Weil da gibt es ja zig verschiedene Formen, wie die jetzt aussehen können. Ne? Also das kann man ja einfach mal an dem Beispiel machen, dass man sich das mal bei zwei Personen anschaut. Der eine macht allein einen Gewinn von 10 Geldeinheiten, der andere vielleicht auch von 10 Geldeinheiten. Und wenn sie beiden miteinander kooperieren, macht danach der eine einen Gewinn von 12 Geldeinheiten für sich und der andere von 9 Geldeinheiten. Also insgesamt wären es, wenn ich mir das nicht irgendwie versprochen habe, wären es 21, also der Wert Kooperation wäre 1. Und jetzt können Sie sich streiten, wie Sie diesen 1 Euro dann praktisch oder diese 2 Euro Differenz so verteilen, dass jeder von Ihnen beiden über 10 Euro letztendlich liegt. Ne? Jetzt können Sie sich natürlich streiten und Machtinteressen etc. versuchen durchzusetzen. Ne? Und das ist eben ein Thema, das im Bereich der kooperativen Spieltheorie behandelt wird. Das ist also nicht die nicht-kooperative, da haben wahrscheinlich die meisten schon mit zu tun gehabt. Das wäre etwa das Gefangenendilemma, das wäre nicht-kooperative Spieltheorie oder das dezentrale Standardisierungsproblem wäre nicht-kooperative Spieltheorie. Die Kooperative, die kümmert sich im Gegensatz dazu um genau um solche Fragestellungen, wie verteile ich nun beispielsweise solche Kooperationsgewinne. Und ein ganz schönes Beispiel, und damit lasse ich Sie dann heute auch, wäre dieses Bettler-Krösus-Problem. Und dieses Bettler-Krösus-Problem, das sieht so aus, die Geschichte geht wie folgt, man stelle sich vor, ein Krösus, also jemand mit viel Kohle, und ein armer Mann, ein Bettler, gehen die Straße entlang und auf der Straße liegt ein 100-Euro-Schein. So, und jetzt lautet die Frage, wie teilen der Bettler und der Krösus diese 100 Euro untereinander auf? Also wie werden sie einig? Und wenn sie sich gar nicht einigen, ist das Geld futsch. Ja? Also lautet die Frage, die dort behandelt wird, wie sehen da die Gewinnverteilungen aus, damit die beiden zu einer Kooperation kommen, in dem Fall also dann letztendlich diese 100 Euro Kooperationsgewinn in Anführungszeichen, untereinander aufteilen. Das ist das Thema der kooperativen Spieltheorie. Wenn Sie sich das mal genau anschauen wollen, wer da Interesse hat, gebe ich Ihnen da gerne nochmal den einen oder anderen Literaturhinweis hinzu. Da sind wir jetzt in der tiefen Spieltheorie drin. Ja, das sozusagen mal hier als Beispiel dafür. Beispiel Musikindustrie. Die grundsätzlichen Prinzipien sind an und für sich immer identisch, wenn sie an das Thema Kooperationen gehen, sie tun sich zusammen, um gemeinsam Kosten zu sparen oder mehr Umsätze zu machen. Aber es kann eben sein, dass einer der Player danach schlechter gestellt ist als vorher. Und das kommt nur zustande, dieses Geschäft, diese Kooperation, wenn sie es dann schaffen, so ein Pareto-effiziente Verteilung des Mehrgewinns zu finden. Ja? Gut, für heute vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Danke.